dieses Bild passt doch auch ein bisschen zum Urlaub. Ein Baum, Wasser, Wasserbäche, so leicht plätschernd. Früchte sind da, man kann essen, steht nichts von Arbeit da. Alles von allein gewachsen wahrscheinlich. Sehr schön, dass wir das so auch jetzt in diesem Zusammenhang miteinander singen konnten. Und danke auch für diese Überlegungen des Stilleseins. Ich hoffe, es wird jetzt kein Urlaub für euch. Also ich kann es euch nicht versprechen, dass das eine Stunde Urlaub wird. Ich hoffe, wünsche mir eigentlich, dass ihr ein bisschen mitdenkt und nicht ganz abschaltet. Aber so hast du es auch nicht gemeint, Stefan. Wir wollen heute mit einem Predigttext uns beschäftigen, der so auch ein bisschen mit anschließt an die letzten Sonntage, von denen, wo wir hier zusammen waren und über Verschiedenes nachgedacht haben. Wenn wir eine Überschrift finden sollen über diese Zeit jetzt, über unseren Gottesdienst jetzt, dann hatte ich vielleicht gedacht, okay, wir wollen darüber nachdenken, lebt wie Kinder des Lichtes. Lebt wie Kinder des Lichtes. Und dann, welche Auswirkungen hat das, wenn eine Gemeinde so lebt, wenn eine Gemeinde so gehorsam ist, welche Auswirkungen hat das auf die Umgebung, auf die Nachbarschaft, auf die Welt? Es wird vielleicht mehr ein Anstoß sein, nicht im Detail, weil einfach die Zeit da gar nicht reicht. Aber es ist vielleicht eine Möglichkeit, auch darüber nachzudenken und weiter zu überlegen, wie das denn aussehen könnte. Der Predigttext steht im Epheserbrief heute. Und da möchte ich uns aus dem 5. Kapitel einige Verse vorlesen. Also der Brief an die Epheser, Kapitel 5. Und ich lese ab Vers 8. Seid nicht ihre Mitgenossen, das ist noch der Vers 7, die letzten Gedanken aus dem Vers 7, da geht es um die Söhne des Ungehorsams. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, da du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Der Text klingt ein bisschen sperrig, nicht so gleich verständlich und so eingehend. Aber es kommen zwei Begriffe hier vor, die wir andeutungsweise auch in den letzten Sonntagen gehört haben. Ihr erinnert euch vielleicht an einen Gedanken aus dem Buch Micha, vom Propheten Micha. Was ist denn das, was gut ist vor Gott? Was ist denn das, was richtig ist in den Augen Gottes? Was sind die Erwartungen Gottes an seinen Nachfolger? Und dann hatten wir am letzten Sonntag darüber nachgedacht, dass es bei vielen Personen in der Bibel auffällt, wie sie den Erwartungen Gottes entsprochen haben, indem sie gehorsam waren, indem sie getan haben, was Gott von ihnen gewünscht hat, was er ihnen aufgetragen hat. Und wir hatten darüber nachgedacht, dass es ein Ausdruck der Nachfolge ist oder ein Zeichen von Nachfolge ist, wenn man wirklich diesen Gehorsam findet bei denen, die nachfolgen. Und da kam immer wieder auch der Begriff vor, dass es diese zwei Pole gibt, diesen Ungehorsam und diesen Gehorsam, das Ungehorchen, das Gehorchen. Und Paulus benutzt hier im Epheserbrief, dort, was wir jetzt eben gelesen haben, zwei Begriffe, die uns auch bekannt sind. Er spricht von Finsternis und er spricht von Licht. Wenn ihr mit den Augen mal so ein bisschen rauf und runter blättert noch, werdet ihr finden, dass diese Begriffe in diesen Kapiteln häufig vorkommen. Wir wissen mit allen beiden was anzufangen. Wenn wir fragen würden, was ist denn Finsternis, da wird uns vieles einfallen. Da denken wir an die Nacht. Das ist das Erste wahrscheinlich, was uns einfällt. Da denkt mancher vielleicht an den Keller, den fensterlosen Keller, den es gab im Haus, und an die Angst, hoffentlich geht die Glühlampe nicht kaputt, wenn ich gerade im Keller bin, wenn es finster ist. Bei Finsternis denken wir auch an Angst, die uns befällt, die wir erlebt haben und die wir auch erleben werden. Manche Leute sagen auch, der hat aber eine finstere Miene. Ich werde manchmal so ermahnt von meiner Frau, ich soll nicht so finster gucken. Also das gibt es also auch, wenn wir finster gucken. Weißt du mal gar nicht, wie das aussieht, aber andere empfinden das immer so. Bei Finsternis denken wir vielleicht aber auch an Ruhe. Nicht gerade in Verbindung mit der Nacht, an Schlafen, an Ausruhen, an Stille. Aber wir denken auch an den Begriff der finsteren Machenschaften. Also Dinge, die uns immer wieder begegnen in unserem Alltag. Und ähnlich ist auch mit Licht. Wenn wir von Licht reden, da sehen wir oder fühlen wir Sicherheit, da fühlen wir oder empfinden wir eine Klarheit, da haben wir eine Übersicht gewonnen, wenn es irgendwo hell geworden ist. Wir verbinden es vielleicht auch mit Freiheit, Licht, Freiheit. Oder wir verbinden es auch mit vielleicht mit der Festbeleuchtung zu irgendeinem Jubiläum, zu irgendeinem Festtag im Jahr. Und da verbinden wir es auch ganz schnell mit Freude. Licht und Freude sind auch sehr nahe beieinander, auch in unseren Gedanken, in unserem Empfinden. Und nun haben wir davon gelesen, dass hier diese Begriffe Licht und Finsternis auch auf das Leben von Menschen angewendet werden. Paulus beschreibt mit diesen beiden Begriffen einen Lebenszustand, eine Lebensart, eine Lebensform, die in der wir also uns aufhalten können. Wenn er hier sagt, in dem ersten Vers des fünften Kapitels, den wir nicht mitgelesen haben, seid Nachahmer Gottes, dann können wir die Linie weiterziehen, wandelt als Kinder des Lichts. Das war also der achte Vers, den wir zu Beginn gelesen haben. Wandelt als Kinder des Lichtes. Lebt im Licht. Was ist damit gemeint? Ist damit gemeint, macht recht viel Lampen an, schaltet alle Beleuchtung ein, die es gibt, macht diese trüben Lampen aus, setzt Scheinwerfer ein. Manches wird uns ja besser verständlich, wenn wir es von der Gegenseite her beleuchten, wenn wir von der anderen Seite die Sache uns angucken. Er schreibt, wandelt als Kinder des Lichts, und vorher schreibt er, einst wart ihr Finsternis. Einst wart ihr Finsternis. Da ist eine Gemeinde geschrieben, das müssen wir uns vergegenwärtigen, an eine Gemeinde in Ephesus, also an Christen, und von denen schreibt er, einst wart ihr Finsternis. Das heißt, sie haben das gekannt. Sie wussten, was Finsternis ist. Das war für sie nichts Fremdes. Das war für mich ein bisschen erschreckend, als ich das gelesen habe. Ist das wirklich so? Ist mir das bekannt, was Finsternis ist? Habe ich das erlebt? Habe ich das überhaupt irgendwo mal registriert? Einst wart ihr Finsternis. Können wir das so sagen von uns, aus unserem Leben? Fremd dem Leben Gottes, sagt er im Kapitel zuvor. Dort spricht er davon, verfinstert am Verstand, sind wir gewesen und fremd dem Leben Gottes, weil unsere Herzen verstockt gewesen sind. Verfinstert am Verstand. Wir sagen ja manchmal, oh, das ist aber ein helles Köpfchen. Und da merken wir, da gibt es wahrscheinlich eine ganz grundlegende Unterscheidung in der Bibel, wenn hier von einem Verstand gesprochen wird, der nicht so helle ist. Nicht so helle in Bezug auf Gott. Diese Unwissenheit Gott gegenüber ist gemeint. Nicht unsere Klugheit, nicht unsere Bildung, unsere Ausbildung. Wir wissen und wir sind sehr dankbar, dass es Leute gibt, die sehr klug sind, die viele Dinge erfunden haben und entdeckt haben, von denen wir profitieren, was wir nutzen können, was sehr, sehr praktisch oftmals ist. Aber das ist nicht gemeint, wenn hier von Unwissenheit geredet wird, sondern es wird davon gesprochen, von dieser Unwissenheit Gott gegenüber. Und diese Unwissenheit Gott gegenüber prägt den Alltag der Menschen. Sie wissen nichts von seinen Ordnungen, sie wissen nichts von seinen Geboten. Und in ihrem Alltag werden ihre Beziehungen untereinander auch davon geprägt. Und ich habe es gerade heute Morgen gedacht, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, dass eigentlich, wenn Menschen zusammen sind, die diese Ordnungen Gottes nicht kennen, immer wieder darauf bedacht sind, ihren Standpunkt zu behaupten, ihren Standpunkt auch zu festigen, durchzusetzen, und dass ein ständiger Machtkampf ist zwischen zwei Personen, die sich da begegnen. Wer gibt nach? Wer hat Recht? Wer ist der Sieger? Weil ja das einfach dieser Überlebenskampf ist, unter dem die Menschen einfach so stehen. Wisst ihr, wenn hier von Finsternis geredet wird, dann ist damit nicht gemeint, da ist halt mal dunkel, da ist halt mal das Licht ausgegangen, sondern es ist ja auffällig, wenn davon gesprochen wird, von den Werken der Finsternis. Das heißt, da ist irgendeine Person dahinter, da ist irgendwas dahinter, was etwas tun kann, was etwas bewirken kann. Nicht nur das Fehlen von Licht. Werke der Finsternis, eine echte Macht dahinter. Das heißt, Finsternis ist aktiv. Und verschiedene Verhaltensmuster werden uns von Paulus genannt und werden hier aufgezählt in diesen Kapiteln des Epheserbriefes. Und da spricht er von Habsucht, da spricht von Unzucht, er spricht von Diebstahl, von Zorn spricht er. Er spricht von Bitterkeit, Dinge, die eigentlich gar nicht so offensichtlich sind. Zungensünden werden genannt. Reden, dummes Reden, albernes Geschwätz über andere reden, jemanden schlecht machen. Das sind alles hier Werke der Finsternis und er bezeichnet sie als unfruchtbare Werke. Werke, wo nichts rauskommt, unfruchtbar. Wir möchten doch gern etwas Bleibendes schaffen und es muss doch deprimierend sein zu sagen, das, was du tust, das bringt nichts, das bleibt nicht. Das ist doch eigentlich unser Wunsch, dass wir was Bleibendes schaffen. Architekten, wenn sie ein tolles Gebäude entwerfen, das ist doch ihr Wunsch, dass das stehen bleibt, nicht beim ersten Sturm umfällt oder beim ersten Erdbeben. Ein Maler, der ein Bild malt, da wünscht sich doch, dass es auch noch späteren Generationen sich anschauen, sich darüber freuen. Aber hier ist das nicht so. Im Gegenteil. Es wird nicht etwas Bleibendes geschaffen, es wird etwas zerstört. Es werden Dinge kaputt gemacht, es gehen Beziehungen kaputt, es werden Verletzungen zugefügt. Ja, sogar mein Reden, eben diese Zungensünden, kann zerstörerisch auf andere einwirken. Es kann taktlos sein, es kann den anderen niedermachen, kann uns auf die Nerven gehen. Und es verletzt damit auch das Gebot der Liebe, was wir haben, liebt euch untereinander. Es gibt ein Beispiel in der Bibel von so einem Dummschwätzer, das ist der Nabal gewesen, dem der David seine Leute hingeschickt hat, und gesagt hat, hier, wir möchten gerne ein bisschen was zu essen haben, wir sind gerade ein bisschen klamm dran und haben gerade nichts. Du hast ein Fest, gib uns doch bitte was ab. Und der sich hinstellt und sagt, wer ist denn dieser David? Irgendwann der Hergelaufener. Was soll ich denn dem geben? Da kann jeder kommen. Und macht ihn praktisch dort nieder. Und das hat ihm dann am Ende das Leben gekostet. Diese Rederei, diese dumme Rederei. Immer wieder finden wir in der Bibel diesen Hinweis, dass an Früchten Sachen erkennbar sind. Dass wir an den Früchten erkennen können, was ein guter Baum ist zum Beispiel. Dass wir an den Früchten erkennen können, welche Taten da sichtbar werden. Das sind ja diese Früchte, die da entstehen und die da sichtbar sind. Kann man von einem schlechten Baum gute Früchte ernten? Jeder Gärtner wird sagen, ganz schwierig, ganz schlecht. Wir haben so einen Baum zu Hause, einen Kirschbaum, der hat eine Krankheit in der Rinde, im Stamm. Und seit Jahren kriegen wir einfach keine gescheite Kirsche davon. Wir werden ihn umsägen müssen. Er ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Er ist einfach krank. Aber dieses Kranke, das sollte bei uns vorbei sein. Denn einst ward ihr Finsternis. Es soll also nicht mehr da sein. Und bei wem etwas von diesen fruchtlosen Werken noch zu finden ist, der sollte sich mal überlegen und darüber nachdenken, ob er schon einen klaren Seitenwechsel vollzogen hat. Ob er schon wirklich aus der Finsternis in den Bereich des Lichtes komplett gewechselt hat oder ob irgendwo zwischen den Fronten steht, so in der Dämmerung vielleicht, ne? So, wo man nicht richtig weiß, wird es nur gerade hell oder wird es nicht richtig hell, wo man nur schemenhaft was sieht, wo einfach kein klarer Blick da ist. Oder auch im Zwielicht, das kennt ihr ja auch manchmal, so ein ganz komisches Lichtverhältnis, das siehst du ganz schlecht und kannst es ganz schlecht erkennen. Manchmal ist unser Leben so, dass wir als Christen von anderen so zwielichtig wahrgenommen werden. Gar nicht eindeutig, gar nicht klar. Einst wart ihr Finsternis, aber nun seid ihr Licht im Herrn. Wandelt so. Dieses Einst ist vorbei. Und die Gemeinde ist eigentlich aus dem Bereich der Finsternis herausgelöst. Herausgelöst aus der Unwissenheit Gott gegenüber. Wir wissen, wir haben die Bibel, wir wissen um Gott, wir wissen um Jesus Christus, wir wissen um die Errettung, wir wissen um Vergebung, wir wissen um das Loswerden von Schuld. Wir wissen um die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns wirken darf und da sein darf. Wir sind zwar gedanklich aus dieser Finsternis herausgelöst, aber wir sind nicht räumlich herausgelöst. Wir leben also auch als Gemeinde in der Welt. Und selbst wenn wir jetzt sagen, hier in diesem Raum, wunderbar, hier ist Gegenwart Gottes zu spüren. Sobald wir zur Tür raus sind, ja, treten wir in den Bereich der Finsternis auch ein. War bildlich gesprochen. Ihr merkt, also wir haben ständig diese Kontakte und ständig diese Berührungen mit diesen Mächten der Finsternis. Ein ganz deutliches Kennzeichen der Finsternis wird uns hier genannt, das ist die Heimlichkeit. Alles, was heimlich geschieht. Und ja, das ist wirklich so. Ein Ehebruch geschieht heimlich. Ein Diebstahl geschieht heimlich. Zumindest bis jetzt ist es noch so. Das Reden hinter dem Rücken von Kollegen vielleicht. Oder ja, die heile Familie, die nach außen hin so noch gespielt wird. Und in Wirklichkeit ist da manches nicht mehr in Ordnung. Aber man verheimlicht das. Man möchte nicht, dass andere das Wissen, Kenntnis davon erlangen. Und das Thema Finanzamt, ich denke, das wird immer wieder strapaziert, ist aber auch ein Punkt, wo auch vieles verheimlicht wird. dort sollte ich heraus sein. Dort sollte ich als Christ heraus sein aus diesem Bereich. Und nun als zweiter Punkt, wenn ich da heraus bin, lebt als Kinder des Lichtes, dann gibt es ein Lied in unserem Liederbuch, Leben mit Jesus hat Folgen. Und da ist einiges aufgezählt. Wir singen das gerne und mit Begeisterung. Aber lebe ich so, wie es Gott gefällt? Welche Früchte sind denn bei mir so sichtbar? Und da wird uns hier im 9. Vers genannt, denn die Frucht des Lichtes besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also alles, was mit Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit zu tun hat, das sind hier nach den Worten des Paulus erstmal zusammengefasst, die Zeichen des Lichtes, die Frucht des Lichtes. Und im Galaterbrief, da sind uns ja viele erkennbare Früchte aufgezählt. Und da wird manches genannt, was wir uns wünschen, was uns aber selber schwerfällt zu tun. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das sind Früchte des Lichtes. Wisst ihr, was das Spezielle einer Frucht ist? Das erleben wir gerade, wenn wir an die Bäume schauen oder wenn wir hier in unserem Garten aufs Beet schauen. Eine Frucht wächst, eine Frucht muss wachsen. Die ist nicht sofort da, logisch. Also sage ich euch nichts Neues. Irgendwo geht das klein los und dann wird sie größer und irgendwann ist sie reif und genießbar. Auch das ein Trost für uns alle. Es muss nicht alles sofort da sein, aber wir dürfen damit rechnen, dass es wächst, dass es werden kann und dass es wirklich dann auch für andere genießbar wird. Es wächst ja nicht nur die Frucht, die ganze Pflanze wächst. Und wir müssen unsere Pflanzen am Fenster immer wieder mal drehen, weil die so schief wachsen. Warum wachsen sie schief? Weil sie zum Licht wachsen. Auch wir sollen also immer wieder zum Licht wachsen. Und da meint Paulus auch nicht irgendeinen Zustand, irgendeine Erleuchtung vielleicht, die uns da kommt, sondern da denkt er auch ganz sehr konkret an die Aussage Jesu, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht und ganz simpel gesagt, das klingt sehr simpel, ist aber in der Praxis gar nicht so einfach. Wir sollen uns zu ihm hin orientieren, zu ihm hin wachsen und dann werden auch diese Früchte reifen und sichtbar werden können, auch in unserem Alltag. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Frucht und Licht. Früchte verkümmern, wenn kein Licht da ist, wenn sie nicht beschienen werden von dem Licht, also von der Sonne. Und dieses Drehen der Pflanze zum Licht oder unser Drehen zu Jesus, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das schaffen wir oft von uns aus nicht. Das sollten wir auch wissen. Er wirkt also in uns und er unterstützt uns da und hilft uns dabei. Aber das ist jetzt nicht zu vergleichen mit so einem Dauerabo, dass jemand sagt, oh ja, das habe ich jetzt abonniert und nun muss ich mich um nichts mehr kümmern und jetzt wird das schon irgendwie werden. Und das wird immer laufen. Ja, vielleicht muss ich mal ein bisschen gießen, wenn man eine Pflanze gießt. Aber sonst habe ich nichts zu tun. Aber so ist es nicht. Und das sagt uns Paulus hier ganz deutlich. Wir sind mit der einmaligen Entscheidung, ihr seid nun Kinder des Lichtes, ihr seid aus der Finsternis herausgegangen, wir sind mit dieser einmaligen Entscheidung dann nicht entlassen, sondern es heißt, ihr sollt immer wieder prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Immer wieder werden wir zum Prüfen aufgefordert. Wir wissen, dass das manchmal sehr lästig ist, wenn wir regelmäßig mit unserem Auto zum TÜV müssen oder wenn irgendwelche Elektroinstallationen geprüft werden müssen oder der Schornsteinfeger kommt unsere Heizungsanlage prüft. An diesen Alltäglichkeiten merken wir doch, auch wenn es lästig ist, dass es wichtig ist. Wichtig merken wir dann vor allem, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Und die Werkstatt sagt, tut mir leid, gib mir mal den Schlüssel jetzt her, ich darf das Auto dir nicht mehr rausgeben. Darum diese ständige Prüfung, diese ständige Kontrolle. Und so soll auch unser Leben sein, als Christ, ein Leben im Licht, dass wir also ständig auch prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Was ist denn ihm nun wohlgefällig? Ne? Wo finden wir denn das, was er will und was er wirklich will? Nicht, was wir meinen, dass er will, sondern was er wirklich will. Und dann merken wir, dass wir da oftmals das gar nicht so einfach definieren können, was es wirklich sein will. Und leider hat es da auch oft viel Zank gegeben darüber und viel Streit gegeben. Was will er wirklich? Und wir haben nur einen Maßstab dafür, das ist die Bibel. Und von daher ist es halt wichtig, immer wieder wichtig für uns, uns damit zu beschäftigen und uns da rein zu hineinzudenken und hineinzulesen. Und wenn wir, wenn ihr euch vielleicht erinnern könnt, ich glaube, der letzte Satz war das am letzten Sonntag in der Predigt oder so, das ist der Abschluss, die Abrundung. Wie ist denn meine Bereitschaft zum Gehorchen? Wie ist denn meine Bereitschaft? Ich muss ja gehorchen wollen. Ein Kind kann man vielleicht noch zwingen zu irgendwelchen Dingen, die es tun muss. Aber Gott zwingt uns nicht und wir lassen uns auch nicht zwingen, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen uns nicht zwingen lassen. Wir möchten frei entscheiden, wir möchten selber entscheiden, was ist das Richtige. Aber oftmals ist es eben so, dass wir das gar nicht so neutral erkennen können. Und deshalb ist es hilfreich, das Wort Gottes zu haben. Welche Auswirkungen hat denn nun der Gehorsam auf uns? Wir hatten ja gefragt, was der Gehorsam der Gemeinde, welche Bedeutung, welche Wirkung hat das nun? Zum einen hat der Gehorsam die Auswirkung, dass wir uns trennen. Habt keine Gemeinschaft oder habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das heißt, wechselt die Gesinnung. Und da, ja, davon gehe ich aus, dass das bei vielen von uns, bei allen vielleicht, geschehen ist, dass wir unsere Gesinnung gewechselt haben, dass wir unsere Lebenshaltung geändert haben, nicht mehr fern von Gott und gegen ihn, sondern ihm zugewandt, dem Licht zugewandt. Welche Auswirkungen hat es noch? Einmal das innere Umdenken und zweitens auch das äußere Praktizieren muss deutlich, an dem Praktizieren muss deutlich sein, dass wir ein anderes Motiv haben, andere Motivation haben, eine andere Zielstellung haben. Denn die Frucht des Lichtes, ich hatte sie euch ja genannt, die da sichtbar werden sollen. Alles, was gütig ist, was gerecht ist und was der Wahrheit dient. Das wird sich also ändern. Und dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass diese Heimlichkeiten aufhören, die vielleicht da gewesen sind in unserem Leben. Deckt es auf, sagt Paulus, sondern stellt sie vielmehr bloß. Habt nichts gemein mit diesen Werken, sondern stellt sie vielmehr bloß. Und dort sind wir aufgefordert, natürlich zuerst bei uns. Lasse ich das zu, dass diese Heimlichkeiten, diese Werke, die vielleicht noch da sind, weil ich irgendwo noch so ein bisschen im Zwielicht bin, dass sie aufgedeckt werden. Lasse ich das zu, dass das benannt wird, Oder sträube ich mich mit Händen und Füßen dagegen und lasse es nicht zu, dass die Dinge beim Namen genannt werden? Wisst ihr, zuerst bei mir selbst, weil das sehr hilfreich ist. Es gibt ein Beispiel, was unser Herr erzählt hat, sage ich euch nichts Neues, von diesem Balken und von dem Splitter. Dass ich also den Splitter sehe beim anderen, diesen kleinen Splitter, aber den großen Balken, den ich im Auge habe, den sehe ich nicht. Deshalb der Rat des Paulus, zuerst bei mir anzufangen. Wenn ich nämlich diese Dinge ans Licht gebracht habe, das ist wie mit dem, was wir im Alltag erleben. Sobald ich irgendwas ans Licht gebracht habe, irgendwas rausgeholt habe aus der Finsternis, dann verliert es auch seine Gefährlichkeit. Dann verliere ich auch meine Unsicherheit damit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so schreibt es ja der Johannes in seinem Brief, dann ist Gott treu und gerecht, dass er sie vergibt. Dann verliert das Angstmachende. Und es gibt eine Befreiung. Das ist also eine Erfahrung, die ich also auch gemacht habe schon. Wenn dann die Dinge rausgeholt werden, da aus dem Keller da unten, dann ist das frohmachend und freimachend. Das wissen wir auch, sobald wir ins Licht kommen, aus einer Höhle heraus vielleicht, aus einem Bergwerk, ich gehe gerne ins Bergwerk, dann ist das einfach freier und froh und alles wieder deutlich sichtbar und klar. Dieses Handeln an mir, wenn ich an mir geschehen lasse, das könnte auch einen Dominoeffekt haben für andere, die das sehen und beobachten an mir. Hoppla, was ist da passiert? Was hat sich da getan? Es muss nicht immer so sein, aber es kann passieren. Wir werden aber auch ermahnt als Gemeinde, die unfruchtbaren Werke der Finsternis bloßzustellen, bei anderen bloßzustellen. Und das ist ganz problematisch. Jemanden zu sagen, das haut nicht hin. Das ist nicht gut, was du hier tust. Aber wir werden dazu ermahnt. Stellt sie vielmehr bloß. Da gibt es Dinge, die man eigentlich nicht mal mit Worten sagen kann, weil sie so schlimm, so schändlich sind, so unzumutbar sind. Manchmal wird eine Bibelstelle zitiert aus dem Petrusbrief, da steht es, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Diesen Vers habt ihr vielleicht schon mal gehört oder mal gelesen. Die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Und da sagen manche, siehst du, Hauptsache wir lieben uns, dann ist das alles weg. Dann interessiert das überhaupt nicht mehr. Was macht man alles aus Liebe? Das ist so nicht gemeint. Hier ist gemeint, die Liebe kann das ertragen, dass andere Menschen Schuld haben, Sünde haben, aber dass diese Sünde bekannt wird und sie nicht die an die große Glocke hängt. Das ist damit gemeint. Dass das nicht dann in der Zeitung steht. Dass man den anderen nicht Spießruten laufen lässt. Und da braucht's viel Liebe dazu manchmal. Vor allem, wenn immer wieder Probleme sind. Da haben ja die Jünger unseren Herrn mal gefragt, ja, was soll ich denn machen? Da ist einer, der immer stänkert und der mir immer, Böses will. Wie oft soll ich denn dem vergeben? Reicht das, wenn ich es zweimal mache? Wenn ich es dreimal mache? Wer dann wiederkommt, was soll ich dann machen? Was hat Jesus gesagt? 70 mal 7 oder 7 mal 70. So sollst du ihm vergeben. Also immer wieder. Hab Geduld mit ihm. Sei barmherzig mit ihm. Das ist damit gemeint. Die Liebe deckt viel zu, kann vieles aushalten, vieles ertragen, aber beschönigt nichts. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Es wird nicht beschönigt. Es wird nichts unter den Tisch gekehrt, sondern es soll ans Licht gebracht werden, es soll vergeben werden. Und diesen langen Atem, den wünsche ich uns auch immer wieder, dass wir den haben im Umgang mit Problemen, mit Schwierigkeiten in unseren Familien oder auch in der Gemeinde oder auch in unserem Umfeld, in dem wir leben, wo wir arbeiten, weil wir dort auch immer wieder mit diesen Problemen konfrontiert werden. Die Außenwirkung der Gemeinde in die Gesellschaft, wenn das so sichtbar wird, wandelt als Kinder des Lichtes, da muss doch irgendwas deutlich werden, auch für die anderen. Was kriegen Sie denn mit von uns? Dass wir vielleicht früh, wenn wir hierher kommen, nicht so sehr laut mit den Autotüren klappern oder vielleicht mittwochabends nicht so laut klappern. Dass wir leise und brav sind, unser Grundstück in Ordnung halten. Dass wir die anderen in Ruhe lassen. Ist das das Bild, was Sie von uns haben? Oder sehen Sie Veränderungen, die hier bei uns geschehen sind? Sehen Sie etwas von diesem Licht? Und ich glaube nämlich, wenn die Kirchen oder die Gemeinden, es sind ja alle Christen angesprochen, wenn die Kirchen oder die Gemeinden das praktizieren, wenn sie das sind, was unser Herr gesagt hat, ihr seid eigentlich wie eine Stadt auf einem Berg. Deren Licht man überall sieht, die sich gar nicht verstecken kann, die sichtbar ist überall, dann muss das doch eine Wirkung haben. Und ich glaube, wenn Christen so leben in ihrem Alltag, wenn eine Gemeinde so aktiv ist in ihrem Umfeld, dann ist das wie so ein Stachel im Fleisch der anderen. Die ist ja nicht so, dass Christen deswegen verfolgt werden, weil sie anderen Schaden zufügen, sondern weil sie immer den Spiegel vorhalten und sagen, hör mal, das, was du machst, ist nicht richtig. Und das lässt sich niemand gerne sagen. Und deshalb will man das nicht hören. Deshalb kommen diese Verfolgungen. Es ist doch erstaunlich, dass Menschen verfolgt werden, die Gutes tun, die anderen helfen. Wenn wir jetzt in den Zeitungsberichten das manchmal verfolgen, da werden Krankenhäuser zerstört, die Mitarbeiter vertrieben oder eingesperrt, ausgewiesen aus den Ländern. Sie sind der Stachel im Fleisch. Und die Finsternis, die wehrt sich natürlich entsprechend und lässt sich das natürlich auch nicht so bieten und will das nicht wissen. Das ist eine Folge davon. Es ist nicht das Ziel der Gemeinde. Das Ziel der Gemeinde ist ja zu evangelisieren, Gottes Wort weiterzusagen. Aber eine Folge dieses Daseins der Gemeinde im Licht ist, dass sie angefeindet wird. Aber es gibt eine schöne Aussage und eine schöne Perspektive, die wir haben dürfen und die wir auch weitergeben dürfen. Das steht in den letzten Versen, die wir gelesen haben. Alles, was bloßgestellt wird, alles, was offenbar wird, was bekannt wird, das wird hell werden. Das wird Licht werden. Das wird gut werden. Das wird vergeben. Das wird bereinigt. Und es ist Licht vor Gott. Es ist nichts mehr schändlich. Es ist nichts mehr, dass man sich darüber deswegen schämen muss. Es ist nichts mehr, was man nicht mehr erwähnen darf. Es ist von vor Gott vergeben und offen und aufgedeckt. Schaffen wir das? Können wir das in unserem Alltag praktizieren als Einzelne? Können wir es als Gemeinde praktizieren? Dieses Zitat, was im letzten Vers steht, wache auf, der du schläfst, stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten, das ist an alle die gesprochen, die noch in so einer Grauzone leben. So in diesem Zwielicht, in diesem Dämmerlicht, Sonnenfinsternis vielleicht, habt ihr bestimmt erlebt, Sonnenfinsternis, da wird auf einmal das Licht so ganz komisch und so dunkel und so putzig und keiner weiß richtig, was los ist. Wache auf, stehe auf, wenn du noch in dieser Grauzone lebst. Es ist auch in unserem Rechtswesen eine interessante Sache. Es gibt keine Strafbefreiung, wenn etwas so aus Versehen ans Licht kommt. Wenn einer irgendwo auf einmal entdeckt, dort ist was passiert, da gibt es keine Strafbefreiung. Aber bei einer Selbstanzeige, da gibt es Strafbefreiung oder Strafmilderung. Aber ich muss selber kommen. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf. Das ist etwas Aktives gemeint. Da werde ich ermutigt, etwas zu tun. Und dann habe ich auch diese Verheißung der Befreiung. Und das ist das Schöne, was wir hier aus diesem Text hören. Das Wirken der Gemeinde in die Finsternis hinein, in die uns umgebende Finsternis hinein, ist die Botschaft der Befreiung. Und das ist ein ganz altes Wort schon aus dem Propheten Jesaja. Da sagt der Prophet im Namen Gottes: Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Können wir bestätigen. Aber über dir strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Diese Zuversicht, diese Hoffnung haben wir. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss nochmal diese Verse in einer anderen Übersetzung vorlesen, wo vielleicht das ein oder andere nochmal deutlich wird und verständlich wird. Wollt ihr wieder in die alte Dunkelheit zurückfallen, nachdem ihr jetzt erfahren habt, wie das Leben im Licht Christi aussieht? Nein, lebt weiter als Kinder des Lichts, denn dann findet ihr auch weiterhin in eurem Leben Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn ihr etwas vorhabt, dann prüft, ob der Herr Freude daran haben könnte. Verweigert euch allem, was mit der Finsternis dieser Welt zu tun hat und letztlich zu nichts führt, diese unfruchtbaren Werke. Im Gegenteil, macht die Menschen auf das aufmerksam, was ihnen mit Sicherheit schaden wird. Manchmal wagt man nicht einmal über das zu reden, was in Dunkelheit und Heimlichkeit so vor sich geht. Doch wir müssen es trotzdem tun. Denn wenn etwas ans Licht gebracht wird, dann besteht die Möglichkeit, dass Gott es durch sein Licht zum Guten verändern kann. Hier müsst ihr eine ganz neue Wachsamkeit entwickeln. Denn wie es so heißt, wache auf, du Schlafender, erhebe dich von deinem Totenlager und Christus wird dein Licht sein. Achtet also darauf, wie ihr lebt.